Ganz herzlich begrüßen. Ich habe euch heute kein Bild von einem Schauspieler mitgebracht. Warum? Weil die Schauspieler gerade hier vorne standen. Also ich könnte euch jetzt fragen, wer war das hier rechts so, aber ich glaube, das würdet ihr wissen. Aber ich finde, was sie recht gut dargestellt haben in beiden Anspielen ist, es geht um Vertrauen. Ja, im ersten Anspiel lässt die Person sich nach hinten fallen, ja oder nein. Im zweiten Anspiel rechnet der Mensch damit, dass das auch wirklich eintrifft, was Gott oder was sie von Gott erbitten und wo sie Gott vertrauen möchten. Als wir angefragt worden sind, diesen Jugendgottesdienst hier heute zu gestalten, da hatte ich in der Jugend gefragt, Leute, was wollen wir für ein Thema durchnehmen? Und nach ein bisschen hin und her sind wir dann darauf gekommen, dass wir sagen, gut, okay, wir nehmen das Thema Vertrauen. Und ich habe mir gedacht, Vertrauen an sich, das ist so ein Punkt, ich hatte ihn auch schon oft in meinen Predigten, man sagt, ja, du musst Gott vertrauen, mach das einfach. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte dieses Thema mal aus drei verschiedenen Positionen so ein bisschen betrachten. Einfach mal in drei verschiedenen Lebenssituationen, was es da heißt, zu vertrauen. Und eine Person, bei der man sehr schön sehen kann, wie sie in unterschiedlichen Lebenssituationen vertraut hat, ist David. Ja, von David haben wir glücklicherweise sehr viel überliefert in der Bibel und können auch viel lesen, was er alles so durchgemacht hat in seinem Leben. Und wir auch sehr gut sehen, wie er in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen doch zu Gott gekommen ist, weil er Gott vertraut hat. Und darum soll es heute gehen. Auf Gott bauen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Ich werde mit euch die erste Geschichte anschauen. Die anderen zwei werden dann Benny und Fabi übernehmen. Und ich möchte mit euch mal die bekannteste Geschichte von David mit euch betrachten. Welche wird das wohl sein? Genau, David und Goliath. Das kennt man selbst, wenn man nicht mal die Bibel kennt. Ja, man kennt David gegen Goliath, diesen Vergleich. Und ich möchte mit euch gerade ein paar Verse rausziehen. Es ist ein sehr langer Text, es passiert sehr viel. Ich habe einfach mal nur so die wichtigsten Eckdaten nochmal rausgeschrieben, die wichtigsten Verse, dass wir so grob wissen, was passiert. Wir fangen an, 1. Samuel 17, ab Vers 1. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda. Und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal zwischen ihnen. Vers 4, da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gath, der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Also je nach unterschiedlichen Überlieferungen sind das 2,85 Meter oder 3,16 Meter. Ja, je nachdem, von welchem Maß man ausgeht. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen? Um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Ja, also die Geschichte kennen wir soweit und die Reaktion. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Ja, also das ist unsere Ausgangssituation. Wo wir auf der einen Seite ein Volk haben, das völlig Angst hat und das von einem Mann verspottet wird, von denen, die sie angreifen möchten. Und dann kommt es eben zu dieser Situation, dass David auch zu diesem israelitischen Heer dazustößt und dann eben diese Schlachtreihe sieht oder diese Verhöhnung sieht durch Goliath. Und David selber fühlt sich irgendwie, also das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich kann nicht diesen Menschen solche Sachen reden lassen. sondern ich will gegen den Menschen antreten. Und dann spricht David zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und weiter ab Vers 37, weiter sprach David: Der Herr hat mich von dem Löwen und Bären errettet, er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin und der Herr sei mit dir. Und dann geht David tatsächlich hin. Und als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinem Gott, bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmel und der wilden Tiere der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf das Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und er erschlug den Philister und tötete ihn. Wir alle kennen diese Geschichte. Wir haben sie bestimmt schon sehr oft gehört, sehr oft in der Kinderstunde gehört, viele Predigten darüber gehört. Aber was mich so fasziniert an dieser Geschichte ist, wie selbstsicher ein David hier auftritt gegen diese Übermacht, der eigentlich gegenübersteht. Und was ich finde, was wir als erstes lernen, wie David vertraut, ist, dass David erkennt, Gott, dass er Gott vertraut in großen Aufgaben. David vertraut Gott, wenn große Schlachten anstehen, wenn große Aufgaben anstehen, wenn so richtig große Last da zu sein scheint, dann vertraut David auf Gott. Hier nochmal die Verse. Ja, weiter sprach David, als er eben mit Saul redet: Der Herr hat mich vor dem Löwen und dem Bären errettet, er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Oder auch nochmal zu Goliath: An diesem Tag wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Ja, er sagt: Ich werde gegen dich gewinnen. Und ich finde es so erstaunlich, wie David mit dieser Sicherheit in diesen Kampf gehen kann. Ja, obwohl eigentlich folgende Punkte berücksichtigt werden müssten. Wenn wir es mal rein menschlich betrachten, wie sieht die Situation denn aus? Müssen wir erstmal sagen, David begibt sich in eine lebensbedrohliche Situation. Ja? Dieser Goliath ist ihm rein menschlich gesehen völlig überlegen. Ja, David ist deutlich unterlegen. Wir lesen davon, wie stark Goliath bewaffnet ist. Mein Lehrer hat damals gesagt, die Philister waren mit Hightech ausgerüstet für die damalige Zeit, wogegen die Israeliten mit Stöcken halt gekämpft haben, weil sie keine Waffen hatten. Und David hat ja auch keine Waffen so gesehen. Also David ist da noch eigentlich deutlich unterlegen. Und der Punkt, den ich noch sehr schwerwiegend finde, ist, David ist alleine. Das ganze Volk, das hinter ihm steht, das hat Angst und hat die Sachen eigentlich schon längst gepackt und wartet nur, bis es endlich wegrennen kann. Also David steht da eigentlich ganz alleine. Und ich selber habe mich gefragt, wie hat David diese Zuversicht in Gott, wie kann David diese Sicherheit haben, dass Gott ihm da durchhelfen wird. Wenn wir nochmal zum Anspiel zurückkommen von John und Svea, möchte ich dir die Frage stellen: Wärst du bereit, dich rückwärts fallen zu lassen, obwohl Jesus vor dir steht? Wärst du bereit dazu? Wärst du bereit dazu, so etwas zu tun, wie David es getan hat? Ich selber muss sagen, als wäre ich in dieser Situation gewesen, nein. Ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte. Ja, weil ich völlig unterlegen wäre. Ich glaube, ich wäre genauso wie die anderen Israeliten da hinten gestanden, hätte Angst gehabt und gehofft, hoffentlich kommt irgendjemand, der halbwegs eine Chance hat gegen ihn und übernimmt die Verantwortung. Also ich glaube nicht, dass ich den Mut gehabt hätte, wie David ihn hatte. Und wenn ich über diese Frage so nachdenke, wieso hat David diesen Mut und ich nicht? Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mich macht das irgendwie traurig, dass ich diesen Mut nicht habe. Dass ich das nicht habe. Mir ging das so lange, bis ich eigentlich auf meinen Lieblingsvers wieder gestoßen bin. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ob ich den schon mal gebracht habe. Den lesen wir in Philipper 2, Vers 13. Vers 12 sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und jetzt kommt Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der das vollbringt. Und ich glaube, obwohl David diesen Vers so noch nie gesehen hat, hat David das verstanden. Was sagt David nochmal? Er sagt, er wird mich von diesem Philister erretten. Gott wird mich von dem Philister erretten. Nicht ich werde mich im Kampf durchsetzen und gewinnen, sondern Gott wird mich erretten. Und zu Goliath sagt er, an diesem Tag wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Der Herr ist es, der es, der das Vollbringen schenkt. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, wenn wir in unserem Leben solche großen Aufgaben anstehen haben oder so große Schlachten für uns zu schlagen haben, dann ist Gott derjenige, der uns auch ausrüsten wird mit dem, was wir brauchen. Ich glaube, David kann Gott in so großen Aufgaben vertrauen, weil er weiß, dass Gott ihn ausrüstet mit dem, was er braucht. Weil er weiß, Gott wird ihn ausrüsten damit. Ich merke schon, das ist ein bisschen viel Theorie, das ist zwar schön gesagt alles, aber man braucht einfach ein praktisches Beispiel dazu. Das hat mit diesem Bild hier zu tun. Kennt jemand dieses Gebäude? Er kennt es, weil er dort war, du nicht. Ah doch, was? Na egal. Das hier ist das Tuller Gymnasium. Das ist die Schule, die ich besucht habe, unter anderem auch 2006, in der 11. Klasse war ich jedenfalls. Und da hatte ich Rallye-Unterricht. Und ich weiß nicht, ob ihr den Rallye-Unterricht an der Schule kennt, was da so vermittelt wird. Ich kann nur sagen, für mich ist das theologisch eine absolute Katastrophe. Und da hatte ich einen Lehrer, also bisher hatte ich so Pfarrerinnen und Lehrer gehabt, die waren so ein bisschen ängstlich, so nicht so richtig Stellung bezogen, alles offen gelassen, Hauptsache niemandem auf die Füße treten. Und da hatte ich aber einen Lehrer bekommen in dem Jahr, der hat die ganze Bibel einfach völlig zerredet. Also gesagt, der beste Witz, den sie unter Theologen immer hatten, ist, Jesus ist nicht auf Wasser gelaufen, sondern er wusste, wo die Steine liegen. So, also so die Art, ne? Alle Wunder klein geredet, ja, stille Post und das ist alles falsch übermittelt und was weiß ich. Und das ging das ganze Jahr so. Und ich saß Anfang des Jahres da drin und habe gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich kann das nicht ertragen. Ich muss was dagegen machen. Ja, also wie David, der hört, dass Goliath über dieses Ganze spottet und lacht und sich lustig macht darüber, habe ich mich irgendwie so provoziert gefühlt und habe gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und das Interessante war auch, in der Klasse waren noch ein paar andere Christen, von denen ich wusste. Aber die haben sich auch irgendwie wie das Volk Israel verhandelt. Die haben nichts gesagt, sind da irgendwie zitternd in ihren Bänken gesessen und haben nie Stellung bezogen, so wirklich. Und ich habe mir gesagt, ich muss da Kontra geben. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Ich habe angefangen, zu der Zeit mich mit der Offenbarung, mit der Endzeit zu befassen, mit Prophetie zu befassen. Der Vorteil an Prophetie ist, wenn es um, sagen wir mal, um die Glaubwürdigkeit der Bibel geht oder darum geht zu zeigen, dass man der Bibel vertrauen kann, ist Prophetie ein wirklich sehr wirksames Thema, weil man einfach sieht, was sind für Prophetien eingetroffen. Man kann wirklich die Glaubwürdigkeit sehr gut damit argumentieren, mit diesem Thema. Und ich habe mich reingelesen, ein Dreivierteljahr lang habe ich nur solche Literatur verschlungen. Ich habe nichts anderes gelesen als Fruchtenbaum und jeglicher Ausleger und was weiß ich, damit ich so viele Sachen wie möglich mir angeeignet habe. Und dann habe ich gegen Ende des Jahres gesagt, Herr Lehrer, ich würde gern Referat bei Ihnen halten. Und er gesagt, ja, ist gut, okay, muss man ja eh immer einmal im Jahr machen, so eine GFS halten, hieß das bei uns. Und dann habe ich dieses Referat gehalten. Und ich habe mich eigentlich wirklich so gefühlt, ich stehe einer Übermacht gegen, also mir gegenüber. Ja, die ganzen Schüler, die waren meistens, bis auf die wenigen Christen, die da waren, die waren alle dagegen, haben alle dagegen geschimpft, haben sich alle aufgeregt über die Bibel. Und ich habe mich wirklich in der Unterzahl gefühlt. Da habe ich gedacht, die machen dich fertig wie noch was. Die zerreden dich, keine Ahnung was. Und irgendwie habe ich trotzdem die Sicherheit gespürt in mir und gesagt, nein, Herr, du wirst das schon machen. Du wirst mich da durchschaukeln irgendwie. Und ich habe auch selbstsicher gebetet, bevor die Stunde angefangen hat. Und das Interessante war, mir war vor allem ein Schüler, vor dem ich am meisten Sorge hatte, weil der immer am lautesten geschimpft hat über die Bibel, das ganze Jahr über. Und vor dem habe ich am meisten Sorgen gehabt. Dann habe ich dieses Referat gehalten und ich habe immer zu ihm rübergeguckt, so während dem Referat, ne, wie verhält er sich, was ist seine Reaktion und so. Und er saß so da, also mit offenem Mund, also die meisten saßen mit offenem Mund da, weil sie, das haben sie noch nie gehört, was es für Argumente eigentlich gibt, der Bibel zu vertrauen. Und dann war die Stunde fertig und der Lehrer hat gesagt, Daniel, ich kann deinen Standpunkt jetzt sehr gut nachvollziehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich will nur sagen, mit meinem Standpunkt bin ich bisher auch gut durchs Leben gekommen, hat der Lehrer. Das hat er einräumen müssen. Er hat einräumen müssen, dass das, was da kam, wirklich zu akzeptieren ist und nicht einfach so zerredet werden kann und sich darüber lustig werden gemacht werden sollte. Aber was ich am Ende gemerkt habe, ist, dieser Schüler, vor dem ich am meisten Sorgen hatte, der hat am Ende am besten mitgemacht. Von der ganzen Klasse. Und ich habe gemerkt, Gott trägt dich durch solche großen Aufgaben durch. Der trägt dich da durch. Ja, es ist, Gott hat das Wollen und das Vollbringen in mir geschafft. Es war aber nicht so, dass ich nichts gemacht habe, weil ich habe ja wirklich ein Dreivierteljahr mir Literatur anlesen müssen. Also ich habe wirklich viel lesen müssen. Aber ich glaube, diesen Willen, das mir alles durchzuackern, den hat Gott mir geschenkt. Bin ich überzeugt von. Gott hat mich ausgerüstet für diese Aufgabe dort, dieses Referat zu halten. Und ich glaube, da wird deutlich, dass wir Gott auch in solchen großen Aufgaben wirklich vertrauen können. Weil Gott uns mit dem ausrüstet, was wir brauchen. So, jetzt ist Benny dran.
Also ich fand das gerade echt richtig bewegend, dieses Vertrauen da vor großen Schlachten in Gott zu erleben bei David. Deswegen ist es fast ein bisschen traurig, finde ich, dass ich jetzt zu diesem anderen Thema übergehe, in Fehlern Gott vertrauen. Und mit dieser Geschichte David und Bathseba, die wahrscheinlich auch viele kennen, so ein bisschen die Stimmung leider verschlechtern muss. Hatten wir nicht David eben noch als Vorbild und als Glaubenhelden? Und nun diese Geschichte. Wir haben jetzt nicht die große Zeit, die Geschichte jetzt vorzulesen oder so aus der Bibel leider, aber ich kann euch ermutigen, die zu Hause nachzulesen. Wir finden die in 2. Samuel, in Kapitel 11 bis 12, 24 lesen wir das. Ich versuche mal in Kürze, in eigenen Worten so zusammenzufassen, was passiert eigentlich in dieser Geschichte David und Bathseba. Die Ausgangssituation ist eigentlich sehr ähnlich. Israel befindet sich im Krieg, diesmal gegen die Ammoniter. David ist zu Hause auf der Dachterrasse und sieht Bathseba beim Baden. Er denkt sich, schöne Frau, schickt Kundschafter, lässt auskundschaften, wer ist die Frau, findet raus, sie ist verheiratet mit einem seiner Krieger, nämlich Uriah. Was macht David? Er lässt Bathseba zu sich rufen und schläft mit ihr. Bathseba wird schwanger. Und jetzt hat David ein Problem. Was soll ich denn tun? Ich möchte ja nicht, dass der Uriah das mitkriegt. Also entdeckt er sich eine raffinierte Idee. Raffinierte Idee Nummer 1. Uriah soll denken, dass er selber das Kind gezeugt hat. Wie kann das gehen? Uriah ist gerade in der Schlacht. Also holt David Uriah zu sich an den Königshof und sagt, ja, Uriah, wie geht's so in der Schlacht voran? Alles gut? Ja, du hast super gekämpft, weiter so. Weißt du, du hast dir echt mal eine Pause verdient. Er füllt ihm Alkohol in sein Glas und sagt dann so, du hast so super gearbeitet für uns. Geh doch einfach mal nach Hause zu deiner Frau. Die ist bestimmt ganz einsam, die freut sich, wenn du wieder bei ihr bist. Aber dieser Uriah, der spielt nicht mit. Denn er sagt, unser Hauptmann, der in der Schlacht steht, der ist auch nachts wach und der geht auch nicht heim nachts. Und wie kann ich dann als Krieger jetzt sagen, ich gehe jetzt heim und lass es mir besser gehen? Uriah ist treu und schläft bei der Nachtwache und nicht bei seiner Frau. Eine Situation, in der David eigentlich sehr stolz wäre auf seine Krieger, unter anderen Umständen. Aber hier wird Uriah seine ehrenhafte Einstellung zum Verhängnis. Und David greift zu seiner zweiten, noch weniger heldenhaften Idee. David lässt Joab rufen und sagt ihm, Joab, ich habe da so ein kleines Problem mit dem Uriah. Stell den doch einfach mal irgendwo in der Schlacht da an die erste Reihe. Und wenn die Philister, die Ammoniter, den angreifen, du, dann sag deinen Truppen einfach, die sollen sich zurückziehen. Und wenn der stirbt, du, den Verlust können wir verkraften. Und dann passiert es, Uriah stirbt. David heiratet Bathseba und sie warten gemeinsam auf das Kind. Und niemand hat es mitbekommen. Stellt sich mir die Frage, ist das wirklich noch derselbe David wie gegen David und Goliath? Und die zweite Frage, was lief hier eigentlich schief? Ich meine, das hier, was schief lief, ist offensichtlich. Die Frage ist nur, wo fing das Ganze an? Das erfahren wir, wenn wir reinschauen in 2. Samuel 11, Vers 1 bis 2. Dieser Vers erhält so viel von dem, was man daraus erkennen kann. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter der Führung Joabs zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. Wem ist es aufgefallen? Wie bei David und Goliath, Israel im Krieg. Und David, der ist in Jerusalem, auf seiner Dachterrasse genießt die Sonne und die Aussicht. Hallo? David gegen Goliath? Auf in die Schlacht mit vollem Vertrauen voran? Wo ist David nicht als Anführer seines Heeres mitten im Krieg, sondern er ist zu Hause? Der ruht sich aus, wobei er eigentlich in der Schlacht sein sollte. Wir können uns nur fragen, wieso ist das eigentlich so? Das können wir nur vermuten. Wir können vermuten, dass David ausgelaugt war in dieser Zeit. Das kennen wir doch auch von uns, wenn wir ehrlich sind. In dieser Situation auf der Dachterrasse brannte Davids Herz nicht voll für Gott. Es gibt Situationen, da fühlen wir uns wie David gegen Goliath. Oder auch von Gott getragen, zum Beispiel wenn wir im Lobpreis singen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Oder wenn wir Freunden von Jesus erzählen, eventuell dafür auch ausgelacht werden oder so wie Daniel erzählt hat, dann sind wir bei David gegen Goliath, voller Vertrauen mit Gott unterwegs. Aber kennen wir nicht auch diese Dachterrassenstimmung, dieses Ausgelaugtsein? Muss ich heute schon wieder in den Gottesdienst? Ich meine, ich könnte mit der Zeit doch auch so viel anderes anfangen. Steht dann nicht noch an, für die Uni was zu tun? Könnte ich nicht was mit meinen Freunden machen? Oder einfach mal zu Hause ausruhen? Ich habe die ganze Woche so hart gearbeitet. Reicht es nicht einfach, wenn ich heute Abend das so kurz 10 Minuten mir Zeit nehme und zu Gott bete, anstatt jetzt hier in den Gottesdienst zu kommen? Wenn wir ausgelaugt zu Hause bleiben, dann ist die Gefahr für Versuchung mit Abstand am größten, genauso wie bei David. Was passiert? David sieht eine schöne Frau beim Baden. Okay, das ist nicht weiter schlimm, das könnte uns heutzutage auch passieren, wenn wir jetzt bei dieser erdrückenden Hitze da in Freibad ziehen oder so, aber dabei bleibt es nicht. Denn David bleibt mit seinem Blick bei dieser Frau. Heutzutage würde man sagen, er holt wahrscheinlich noch sein Smartphone raus und zoomt richtig ran an diese Frau. Damals war es vielleicht sein Fernglas vom Pilastdach und dann zoomt er ran. Ja, was kann ich erkennen? Vielleicht ein paar schöne Kurven, schönes Lächeln oder so. Ja, und dann schickt er sogar noch seine Berater los und lässt sie rufen, als er erfährt, dass diese Frau eigentlich verheiratet ist. Heutzutage würden wir sowas einen Spanner oder einen Stalker nennen. Und genau wegen dieser Dachterrassensituation ist es wichtig, dass wir diese Orte der Versuchung meiden. Das sind Plätze, an denen Gott uns eigentlich gar nicht haben möchte. Was ist unsere Dachterrasse heute? Generell kann man sagen, es ist einfach unsere Lieblingssünde. Da hat jeder eine andere von uns. Den Fehler, den wir öfters machen, wo wir denken, ja, wird ja niemandem auffallen, so wie bei David. Und jetzt anhand des Textes der körperlichen Versuchung, was könnte die heute sein? Es könnten Diskotheken sein, Tanzflächen, die Bildzeitung, wenn wir da an diese etwas anderen Bilder denken, die da auch abgebildet sind. Es könnten Alkoholpartys sein, wo wir die Kontrolle verlieren. Ja, es kann auch sein, wenn wir auf Facebook zu den Freunden unserer Freunden gehen und uns dann die Bilder anschauen, oh, die sieht ja ganz gut aus und die ja noch anschreiben, obwohl sie in einer Beziehung ist oder was weiß ich. Das könnten alles Dachterrassensituationen sein. Oder bei Frauen könnten es Plätze sein, wo sie merken, dass ihnen die Männer die ganze Zeit lang Komplimente zuwerfen. Wo sie dann auch ins Überlegen kommen, der ist ja eigentlich voll nett, aber eigentlich bin ich in einer Beziehung oder verheiratet. Die Dachterrasse sieht bei jedem von uns anders aus. Die Frage ist nur, was machen wir daraus? David geht nicht rein in sein Haus zurück. Er bleibt nicht stehen, er schläft mit Bathseba und am Ende muss Uriah unschuldig sterben. David gibt der Versuchung nach. Deswegen sollten wir uns in unserem Leben, wenn wir vor solchen Entscheidungen stehen, zwei Fragen stellen. Erstens, was würde Jesus tun an dieser Stelle? Und zweitens, das ist psychologisch, habe ich rausgefunden, schau dir bitte an, was am Ende passiert. Hättest du das wirklich gewollt? Hätte sich David das Ende angeschaut? Sicher hättest du 1000% nicht gewollt. Ihm war in dem Moment langweilig, er hat eine hübsche Frau gesehen, er wusste, er ist der König und kann sich alles leisten. Und hat seiner sexuellen Begierde sozusagen nachgegeben. Und was daraus entstanden ist, war die reinste Katastrophe. Das hätte er nie gewollt, wenn er das gewusst hätte, was auf ihn zukommt. Und dass wir den Versuchungen nachgeben, ist keine Seltenheit. Auch Paulus kennt das. Römer 7,15. Ich verstehe selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich hasse, das tue ich. David kennt das. Paulus kennt das. Und wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir das auch. Wir wissen eigentlich genau, was richtig ist in einer Situation, aber tun genau das Gegenteil. Fallen wieder in die Versuchung rein. Wenn ich jetzt fragen müsste, wem das schon passiert ist und wer seine Hand heben müsste, müsste ich die auch heben. Ganz klar, das kennen wir. Und nun, alles vorbei, alles verloren. Nein, die Geschichte endet hier nicht. Bei David kommt Nathan nun ins Spiel, ein Prophet Gottes, und er macht das Ganze ziemlich clever. Er fängt an, von einer Schafsgeschichte zu erzählen, mit so ein paar süßen Schafen und so weiter und so fort. Eigentlich genau dasselbe, wie bei David und Bathseba passiert ist, nur halt mit Schafen. Ja, und David merkt es nicht und fällt drauf rein und spricht folgendes Urteil. Dieser Mann hat die Todesstrafe verdient. Nathans Antwort war, dieser Mann bist du. Davids Reaktion, können wir nur vermuten, ist vielleicht weiß im Gesicht geworden, hat angefangen zu zittern. Mist, das, was ich gedacht habe, ist, was niemand mitkriegen sollte, ist doch aufgeflogen. Was macht David nun? Er wirft nicht Nathan raus, er tut das einzig Richtige. Das, was wir von ihm lernen können. Er wendet sich an Gott. Er fleht zu Gott. Er hat das Vertrauen, dass Gott trotz dem Fehler noch etwas mit ihm vorhat. David hat ja viele Psalmen geschrieben, das ist allgemein bekannt, aber dass er auch einen dazu geschrieben hat, über genau diese Situation, wusste ich davor auch nicht, habe ich neu für mich herausgefunden, sehr wertvoller Psalm. Psalm 51, ich möchte mal vorlesen, Verse 1 bis 5, weil das einfach die Emotionen von David am besten widerspiegelt, weil er das selber geschrieben hat. ein Lied Davids. Er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zurechtgewiesen hatte. Du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab Erbarmen mit mir, lösche meine Vergehen aus, meine schwere Schuld, wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Unrecht und meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Und die Strafe für die Sünde, genau das Urteil, das David gefällt hat, ist der Tod. David bereut es. Er bereut es sehr. Auch sein Kind wird krank, das er mit Bathseba gezeugt hat. Und er fängt an zu fasten. Er schläft nachts auf dem Fußboden. Er weigert sich aufzustehen, lässt sich von niemandem mehr ermuntern. Man könnte sagen, David befindet sich in einer Art Depression, in einer Stimmung, wo er komplett am Boden liegt und nur noch fastet. Aber Gott erweist sich gnädig und vergibt David. Er vergibt David und lässt diese Vergebung ihm durch den Propheten Nathan zusprechen. Gilt das auch noch für uns heute? Ein klares Ja. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage und ist treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und von allem Bösen reinigen. Wenn wir also wie David uns auch an Gott wenden, in so einer schlimmen Situation und unser Vertrauen, unseren Blick wieder neu auf Gott richten, dann ist Gott gnädig und spricht uns die Vergebung zu. Wir müssen aber aufpassen. Gottes Vergebung heißt nicht, dass wir ungeschoren davonkommen. Die Konsequenzen unseres Handelns haben wir immer selber zu tragen, auch wenn es Gott uns dann dabei beisteht. Und so stirbt trotz alles Fastens Davids der Sohn, den er mit Bathseba unehelich gezeugt hatte. Wie Nathan es angekündigt hatte. Das ist genauso, wie wenn man jemanden umbringt und dann ins Gefängnis kommt und dann im Gefängnis merkt, was man falsch getan hat, sich an Gott wendet, um Vergebung bittet, Gott vergibt. Aber im Gefängnis sitzt man trotzdem noch. Die Konsequenzen unseres Handelns tragen wir immer selber. Aber was gut zu wissen ist, die Geschichte endet nicht. Und David hat auch dieses Vertrauen in Gott, dass die Geschichte seines Lebens hier nicht vorbei ist. Gott kann immer noch aus dem größten Mist, den wir gebaut haben, aus dem größten Scherbenhaufen, den wir hinterlassen, immer noch etwas Gewaltiges entstehen lassen. Das sieht man an Davids zweitem Sohn, Salomo. Der wird sein Königsnachfolger. König Salomo darf sogar den großen Tempel, den schönsten Tempel, den es je gegeben hat, bauen. Und er war der klügste Mensch auf der Erde. Und diesen Sohn, Salomo, den hat David ausgerechnet mit dieser Bathseba gezeugt. Also hier entsteht trotz diesem Fehler noch etwas Herrliches, weil Gott David vergeben hat. Gott ist gnädig und schreibt trotz der Fehler, die wir auch in unserem Leben machen, auch mit unserem Leben weiter Geschichte, wenn wir uns an ihn wenden. Deswegen dürfen wir Vertrauen haben, dass Gott auch für unsere Zukunft immer einen Plan mit uns hat und noch viel vorhat mit uns. Was lernen wir aus der Geschichte? Drei Dinge. Dachterrassen meiden. Klingt doof, wenn man mir nicht zugehört hat. Dürfen wir jetzt nicht mehr auf den Balkon gehen von unserem Haus? Nein, natürlich nicht. Damit ist das Verlassdach der Versuchung gemeint. Unsere Lieblingssünde, dass wir unseren Blick wieder abwenden und wieder reingehen und vor der Versuchung weglaufen, uns bewusst abwenden, bevor es zu spät ist. Und wenn die Versuchung bereits gewonnen hat und du in einer so ganz komplizierten Beziehung lebst, dann fang an aufzuräumen und nicht wie David alles unter den Teppich kehren. Ist doch egal, was der andere über mich denkt. Kehren wir unter den Teppich oder wir beseitigen Uriah noch, es wäre noch schlimmer. Wenn wir in komplizierten Beziehungen leben, die auch nicht von Gott gewollt sind und wir das genau wissen, dann ist es vielleicht an der Zeit aufzuräumen. Aufzuräumen mit den Fehlern, die wir gemacht haben. Und wenn ihr sagt, das ist ein bisschen too heavy, zu schwer, da jetzt anzufangen, in diesen komplizierten Beziehungen jetzt schon was zu klären, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, zuerst mal deine Beziehung mit Gott zu prüfen und zu sagen, ist in meiner Beziehung zu mir und Gott, ist da noch alles im Klaren? Dann wäre das der erste Ansatz. Und drittens, wenn ihr gesündigt habt, sei es in Beziehungen, sei es in jedem anderen Punkt eures Lebens, kehrt um zu Gott. Gott wartet auf euch, Gott hat euch lieb. Und er ist gnädig. Gott will euch von Herzen vergeben. Ihr müsst nur umkehren, wie David es getan hat. Und genau das können wir von ihm lernen. Amen.
Wir haben jetzt schon gehört, was es bedeutet, Gott zu vertrauen in großen Herausforderungen, was es bedeutet, Gott zu vertrauen in Fehlern. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt und will mir euch anschauen, was bedeutet es, Gott zu vertrauen in deinen Ängsten. Wir haben gehört, wie David diese großen Schlachten geführt hat, die erste gegen Goliath, er hat sie gewonnen. Und das war der Punkt, wo es für David anfing, immer weiter bergauf zu gehen. Saul hat ihm immer mehr Verantwortung gegeben und umso größer die Verantwortung wurde für David, umso mehr Macht er bekam von Saul, umso größer wurde auch die Eifersucht von Saul. Und hier war so der erste Punkt, wo man es liest, in 1. Samuel, und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und diese Eifersucht wird immer größer, 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 weil David wurde immer beliebter beim Volk. Das Volk hat irgendwann gesungen, dass David hat Zehntausende getötet, aber Saul nur Tausende. Und es hat Saul gar nicht gefallen. Und irgendwann war er so weit, dass er gesagt hat, Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Da war die Eifersucht so groß von Saul, dass er anfing, David zu verfolgen und zu töten. Und David wusste das. Er wusste, dass Saul bereit war, ihn zu töten. Also ist David abgehauen, er hat sich versteckt in Höhlen, hier in 1. Samuel zu lesen, und David ging von dort weg und floh in die Höhle Adullam und er hatte unglaubliche Angst. Saul hatte immer wieder herausgefunden, wo er sich versteckt hielt, er ist ihm immer wieder nachgegangen und wir lesen auch hier im Psalm 57, Vers 7, wo es heißt, meine Feinde hatten mir eine Falle gestellt, ich bin müde von Kummer und Sorge. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr werdet jeden Tag, habt ihr die Angst, umgebracht zu werden. Jeden Tag verfolgt euch ein König, der mit über 3000 Männern euch verfolgt und euch einfach nur umbringen will. Und irgendwann macht euch das fertig, ihr seid müde nur von der Sorge, allein von diesem Kummer. Und das beschreibt hier David ganz deutlich in diesem Psalm. Aber David war nicht der Einzige, der Angst hatte. Nämlich auch Saul hatte Angst. David hat sich mit den Philistern zusammengeschlossen, als sie Krieg gegen die Israeliten geführt haben. Und als dann Saul dieses Heer sah von diesen ganzen Philistern, da sah er, wie viele Leute das eigentlich waren und er erschrak sehr, wie es hier steht in 1. Samuel. Aber die Frage ist, was tun wir, wenn wir Angst haben? Was macht Saul? Er fragte den Herrn, was er tun solle, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch die Propheten. Da sagte Saul zu seinen Dienern, sucht eine Frau, die die Geister der Toten herbeirufen kann. Ich will sie fragen, was ich tun soll. Saul hat ganz genau gewusst, dass Gott ihn verlassen hat und nun der Geist Gottes mit David war. Weil er hat in der Vergangenheit immer wieder Dinge getan, die nicht dem Willen Gottes entsprachen. Zum Beispiel hat Gott ihm aufbefohlen, dass er die Amalekiter komplett alle töten sollte. Er hat sie angegriffen, hat das Volk umgebracht, aber den König hat er leben lassen. Er hat ihn gefangen genommen und es waren noch viele andere Dinge, die Saul getan hat, wo nicht nach dem Willen Gottes waren. Und irgendwann hat Gott gesagt, jetzt reicht's. Du bist zwar der König, den ich auserwählt habe, den ich gesalbt habe, aber du hast so oft meinem Willen widersprochen und ich nehme diesen Geist von dir weg und ich gebe sie einem Neuen. Und das war David. Und Saul wusste das. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als sich dann an diese Todesbeschwörerin zu wenden. Und man liest auch in der Bibel, dass er dann gesehen hat, was alles auf ihn zukam. Er sah, dass die Israeliten ihn töten, dass die Philister ihn komplett vernichten werden. Und er lag zum Schluss einfach nur noch auf dem Boden und war verzweifelt. Er hatte vollkommene Angst, weil er nicht wusste, was er tun solle. Jetzt haben wir die Seite mit Saul gesehen. Was macht aber David in dieser Situation? Das ist nämlich der Unterschied. David kommt mit seinen Ängsten zu Gott. Hier lesen wir im Psalm 56, Vers 3 bis 5, meine Feinde verfolgen mich und viele greifen mich ganz offen an. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Merkt ihr, was für ein Unterschied ist es zu Saul? David hat so ein unglaublicher Friede, obwohl er Angst hat, dass er jeden Tag umgebracht werden kann. Er hat so einen Friede und dieser Friede kann uns sonst niemand geben auf dieser Welt außer Gott. Und ich will euch mal fragen, beantworte mal die Frage für euch, wer kam schon mal in diese Situation, wo er sich gefühlt hat, als würde ihm so richtig der Boden unter den Füßen weggerissen, wo er in die Situation kam, wo er einfach nur zu Gott gesagt hat, warum bringst du mich in diese Situation? Ich weiß es nicht, was du mit mir vorhast. Ich habe so Angst vor der Zukunft. Ich weiß nicht, was du vorhast. Und ich bin komplett überfordert. Und ich muss sagen, ich war in den letzten Monaten immer wieder genau an diesem Punkt. Und ich habe in dem Psalm einen Vers gefunden oder eine längere Abschnitt, den ich euch vorlesen will. Und ich sage euch bewusst nicht, was im Psalm das ist. Hört einfach mal zu, konzentriert euch auf die Worte und versucht mal, diese Worte in eure Situation reinzubringen. Herr, du hast mein Herz geprüft und du weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken, wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und du bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist viel zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stieg ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Du hast alles in mir geschaffen und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich, wunderbar und ausgezeichnet gemacht hast. Großartig sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bist du immer noch bei mir. Dieser Psalm hat mir so oft immer wieder diesen Frieden geschenkt, weil ich gewusst habe, dass Gott jeden Tag in meinem Leben schon geplant hat. Jeder Augenblick stand fest. Und das können wir auch bei David sehen. David nimmt die Situation so an, wie Gott ihn hineinstellt, auch wenn er nicht versteht, warum das Ganze alles so passiert. Er versucht es nicht in seiner eigenen Hand zu regeln, was da passiert. Das lesen wir auch hier, als David die Chance hatte, Saul zu töten, aber er hat es nicht getan. Hier steht, töte ihn nicht, denn wer kann ungestraft bleiben, wenn er den Gesalbten des Herrn angegriffen hat? So wahr der Herr lebt, eines Tages wird er Sauls Leben beenden. Entweder stirbt er eines natürlichen Todes oder er wird in der Schlacht fallen. Aber der Herr bewahre mich davor, seinem Gesalbten etwas anzutun. Das heißt, David ist in der Situation und er hat die Kontrolle. Er hätte Saul umbringen können, aber er hat es nicht gemacht, weil er Gott vertraut, weil er ganz genau wusste, dass er das geplant hat. Und ich habe euch noch jemand mitgebracht. Wenn ihr wisst, wer das ist, dann... Okay. Wir haben schlaue Leute unter uns. Ich hätte es nicht gewusst. Aber Corrie ten Boom war eine Niederländerin. Sie ist 1892, wurde sie geboren. Und während des Zweiten Weltkriegs hat sie viele Juden bei sich versteckt. Das ging 2 Jahre lang gut, aber irgendwann wurde sie verraten. Dann kam die Gestapo zu sehen nach Hause, hat alle mitgenommen, Vater, Mutter, Tochter, Schwester, Bruder, alle ins Gefängnis gesteckt. Ihr Vater starb nach 10 Tagen im Gefängnis. Ihre Schwester ist auch qualvoll und langsam gestorben im KZ. Und das letzte Gefängnis, in dem sie sich aufhielten, war das KZ in Ravensbrück. Und ich lese euch mal kurz eine Stelle vor aus ihrem Buch Die Zuflucht. Da waren sie gerade auf dem Weg nach Ravensbrück und da schreibt sie: 2 weitere furchtbare Tage und Nächte fuhren wir tiefer und tiefer in das Land unserer Ängste. Hin und wieder wurde ein Brot herumgereicht, aber die sanitären Verhältnisse waren unbeschreiblich und die Luft in dem Waggon war so, dass nur wenige etwas essen konnten. Aber noch schlimmer als alles andere, als das Eingezwängtsein und der Schmutz, war das Gefühl zu verdursten. 2 oder 3 Mal wurde, wenn der Zug hielt, die Tür ein paar Zentimeter aufgeschoben und ein Eimer Wasser hineingereicht. Doch wir waren Tiere geworden und die in der Nähe der Tür saßen, tranken den Eimer leer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, in so einer Situation zu sein. Wenn du genau weißt, dass du jetzt ins KZ kommst, dass die Verhältnisse so unglaublich sind und du fürchtest, dass du jeden Tag sterben musst. Aber zum Schluss schreibt sie noch was anderes. Das Leben in Ravensbrück spielte sich auf 2 getrennten, aneinander anschließenden Ebenen statt. Die eine, das sichtbare äußere Leben, wurde Tag für Tag furchtbarer. Die andere, das Leben, was wir mit Gott lebten, wurde täglich beglückender, Wahrheit um Wahrheit und Lichtglanz um Lichtglanz. Diese Frau hat trotz ihren ganzen Ängsten, die sie hatte, auf Gott weiter vertraut. Und sie hat gesehen, was für ein Riesensegen daraus entstehen kann. Und so wie wir es gelesen haben, auch wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weißt, warum das alles passiert ist, wenn du dich fragst, Gott, warum latscht du mir den ganzen Mist auf? Warum passiert das alles? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann will ich euch sagen, ihr seid immer noch Menschen. Und trotz, dass ihr in der Situation seid und ihr nicht wisst, warum ihr dies alles durchmachen müsst, aber ihr dann trotzdem sagen könnt, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil ich weiß, dass du jeden Tag und jeden Augenblick in meinem Leben gesegnet hast. Und auch wenn ich jetzt nicht erkenne, warum das alles so passiert, will ich dir trotzdem vertrauen und auf dich bauen, weil ich weiß, dass du alles in der Hand hast.